Down, Set, Short.
Das ist Down, Set, Talk mit einer ganz besonderen Sonderfolge. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL und die NFL ist seit dieser Woche nicht mehr dieselbe. Es wird nicht mehr die NFL sein, die die meisten von euch und wir kennengelernt haben. Wir kennen keine NFL ohne Bill Belichick als Patriots-Coach. Wir kennen keine NFL ohne Pete Carroll als Seahawks-Coach. Aber beides wird es so nicht mehr geben.
Tja, wir waren verrückt. Ich meine, wir können den dritten großen Namen werden wir hier nicht besprechen, aber Nick Saban in Alabama auch raus. Wird vielleicht nächste Woche tatsächlich was dazu geben, noch bei uns. Aber
ich hätte tatsächlich das auch noch jetzt ganz am Anfang thematisiert, weil ich habe eben gesagt, die NFL ist nicht mehr dieselbe. Die ganze Football-Welt ist nicht mehr dieselbe, weil Nick Saban, das sind einfach drei Coaching-Legenden.
Ja.
Also insbesondere Bill Belichick und Nick Saban ja auch im gleichen Zeitraum einfach zwei Dynastien geprägt.
Ja.
Halt der eine in der NFL, der andere auf College-Level. Und beide einfach in derselben Woche. Also gut, Bill Belichick ist nicht komplett raus, besprechen wir gleich alles.
Ja.
Den werden wir noch weiter erleben, aber eben nicht als Patriots-Coach. Und Nick Saban ist einfach kein Trainer mehr. Das ist, also das kenne ich einfach nicht.
Nee, das ist wirklich so. Ja, ich meine, nicht nur eine Woche, innerhalb von, was war das, 24
Stimmt,
Stunden?
Stimmt, das, ja genau, bei den beiden war es wirklich sehr knapp
war wirklich, aufeinander. War Carroll 3 Stunden später, Saban, und dann am nächsten Tag Belichick. Ich glaube, so war der Ablauf. Also ja, wirklich, wirklich verrückt.
Und ich finde sowas viel krasser als jetzt irgendwelche Blockbuster-Trades oder Free-Agency-Verpflichtungen oder irgendwie sowas. Weil das verändert wirklich was in der Wahrnehmung.
Ja.
Also das verändert irgendwie wirklich was vom, was es, wenn es darum geht, die NFL zu erleben in irgendeiner Form. Und das ist halt einfach, gerade weil es so langfristige Dinge sind, das sind so zwei Persönlichkeiten, die einfach dazugehört haben.
Ja, ja, und auch, also der komische Look in Woche 1 nächste Saison, wenn dann irgendwer anderes, ich meine, bei den Patriots wissen wir es ja schon, wenn dann irgendwer anderes an der Seahawks-Sideline steht, ist schon.
Wenn der nicht gebückt mit den Händen auf den Knien steht und Kaugummi kaut.
Kaugummi kaut, genau. Das ist schon, ja, das wird wirklich super, super strange sein erstmal.
Fangen wir mit Bill Belichick an.
Mhm.
Der ist nicht länger Head Coach der New England Patriots und vielleicht ist das Gefühl gerade auch in mir zu groß, weil ja, diese Ära ist vorbei, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass Bill Belichick noch weitermachen wird.
Ja.
Aber schauen wir mal auf die letzten 24 Jahre, weil so lange war der Mann Head Coach der Patriots. Ich habe mal ein paar Zahlen, die das einfach nur mal zusammenfassen. Die meisten davon kennt ihr, aber ich finde sie noch mal so vor Augen geführt, einfach nur verrückt, weil 24 Jahre, 20 Winning Seasons, 17 Mal Division Leader oder Division Sieger, 13 Mal mindestens Conference Championship Game, 9 Mal Super Bowl, 6 Mal Super Bowl Sieger, 333 Siege. Also das ist noch vor Patriots Zeiten, aber 333 Siege hat Bill Belichick jetzt in der NFL geholt, inklusive Playoffs, Platz 2 in den Geschichtsbüchern. Noch. Das zeigt einfach, was für eine lebende Legende der Mann ist.
Total. Ja, und diese 333 Siege, auf die werden wir natürlich noch zurückkommen.
Natürlich.
Weil 15 fehlen ihm noch. Also wir reden ja über Regular Season dann.
Ach so, nicht in.
Also,
nicht
in sorry, Playoffs? Also 333 sind inklusive Playoffs.
Genau.
Richtig. 15 Regular Season Siege fehlen ihm aber noch, um diesen alten Don Shula All-Time-Rekord zu brechen. Was ja, also, ich glaube, Belichick hat das nie selber gesagt, aber jeder geht fest davon aus, dass das ein sehr zentraler Antrieb für ihn ist an diesem Punkt seiner Karriere. Und das muss man erstmal alles so stehen lassen. Es gibt einfach keinen Coach, zumindest in der modernen NFL nicht, der eine Franchise so geformt und geprägt hat wie Belichick die Patriots. Und ich meine, wir kommen zu dem, der vielleicht am nächsten da rankommt, in diesem Jahrtausend kommen wir gleich noch.
Mhm.
Aber Belichick ist halt schon die Nummer eins. Und für mich war auch immer die Tatsache, dass es kein System Belichick oder sowas gibt. Also dass wir ja eigentlich nie erfolgreiche Coaches aus seinem Coaching-Tree gesehen haben, wenn die woanders hingegangen sind und Headcoach wurden. Für mich war das immer weniger eine Kritik an Belichick selbst, sondern eher das Gegenteil irgendwo. Ein Hinweis halt darauf,
wie
einzigartig Belichick ist.
Ja.
Und dass jeder Versuch, ihn zu kopieren, dann irgendwo nicht klappt. Weil manche vielleicht irgendwie seine Art, die ja auch manchmal so ein bisschen schroff ist, und seine Herangehensweise, die sicher auch sehr intern auch mal sehr tough sein kann, versuchen zu kopieren, aber halt nicht den Kern des Ganzen, nämlich dieses gigantische Football-Brain einfach, das Belichick. Also das, was Leute, wenn man mit Leuten auch redet, die in dieser Organisation irgendwie waren, dieses Thema, was bei mir hängen geblieben ist, ist Belichick kann im Prinzip in jedes Position-Meeting gehen und könnte das leiten.
Ja.
Und das ist natürlich, das kannst du nicht kopieren. Sein Roster-Building-Ansatz, als er Brady hatte, da müssen wir dann gleich sehr differenzieren, aber als er Brady hatte, in Ergänzung zu Brady sozusagen, um Brady herumzubauen, und natürlich ohne Frage sein defensives Genie. Das wäre er jetzt immer noch sehen, selbst in dieser Phase.
Ja.
Das, also, ja, es wird, ich glaube, es wird schwer sein, einen Case zu machen für einen größeren Headcoach, zumindest in den letzten 50 Jahren in der NFL.
Und es gibt ja jetzt, teilweise lese ich irgendwo irgendwelche Diskussionen, du hast es gerade schon gesagt, als Tom Brady da war, als er Tom Brady hatte, war alles toll. Seit er weg ist, nicht mehr. Seit Tom Brady nicht mehr bei den Patriots ist, ist der Rekord 29-38. Mhm. Einmal Playoffs gespielt, kein Playoff-Sieg. Der Roster wurde dazu immer schlechter. Fragwürdige Draftpicks waren mit dabei. Aber trotzdem ist es ja eigentlich eine alberne Diskussion, darüber zu diskutieren, wie gut ein Headcoach wie Bill Belichick ist, wenn er halt seinen greatest of all time Quarterback verloren hat. Jeder Headcoach, egal wie gut er ist, würde ohne so einen Quarterback schlechter aussehen. Das ist einfach, das unterstreicht ja nur noch mal, wie wertvoll ein Quarterback im Vergleich auch zu allen anderen Positionen oder generell, wie wertvoll dieser Spieler ist.
Also das zum einen. Und zum anderen finde ich halt, was in der Thematik oft dann irgendwie unterschlagen wird, ist, wer hat Brady gedraftet und wer hat Brady als Starter installiert, während er einen, ich glaube, es war 100 Millionen damals, ein absolut verrückter Vertrag zu dem Zeitpunkt, oder ein sehr, sehr hoher Vertrag, ein 100 Millionen Dollar Quarterback hat. Diese Entscheidung war ja auch Belichick. Das darf man ja nicht vergessen. Also, es war ja nicht so, er kam nach New England, Brady war schon da, war schon ein Superstar und er übernimmt dieses Team oder sowas. Sondern und sowas ja nicht.
Und ohne die Defense, die die Patriots hatten, es war ja, also es gab Saisons, da war Tom Brady gut, aber jetzt nicht überragend. Die Offense war gut, aber nicht überragend. Das war die Defense, die überragend war. Hm. Und das Roster-Building hast du schon angesprochen. Den Roster Tom Brady nicht zusammengestellt. Also, da jetzt irgendwie die Leistung von Bill Belichick schmälern zu wollen, wenn man auf die letzten Jahre schaut, seit Tom Brady weg ist, ist in meinen Augen komplett albern. Aber trotzdem muss man ja schon festhalten, bei den Patriots, es brauchte irgendeine Art von Veränderung. Hm.
Ja, genau. Und da sind wir auch wirklich beim Kernpunkt. Wie kamen sie jetzt dazu? Wie wurde die Entscheidung jetzt getroffen? Ich habe ein bisschen auch gelesen gestern und heute, was wirklich Reporter, die nah an dem Team dran sind, die dieses Team schon lange covern, was die so berichtet haben. Und der Tenor war eigentlich relativ klar. So, wir hatten halt diese Meetings zwischen Kraft und Belichick die letzten Tage. Und so wie das für mich klingt, waren es, glaube ich, schon ehrliche Gespräche, in denen sie versucht haben herauszufinden, ob es irgendwie Wege gibt, wie man halt zusammen weitermachen kann. Und ich meine, ich würde schon irgendwo davon ausgehen, dass es da auch wahrscheinlich um Belichicks Rang ein Stück weit ging. Und aus Belichicks Perspektive halt vielleicht, in welchen Konstellationen man irgendwie den Verbleib weiter, wie das weitergehen könnte. Und dass sie tatsächlich am Ende einfach beide zu der Erkenntnis kamen, genau was du gerade gesagt hast, dass beide den Neustart irgendwo brauchen. Für Belichick, um halt wirklich woanders noch mal was ganz Neues anzufangen und aus Crafts Perspektive eben, um die Franchise zu modernisieren, um ja, ich meine, wir hatten dieses Thema bei Vrabel in Tennessee schon besprochen. Dieser ganze Aspekt, welche Art Führungsstil will man in seiner Franchise haben? Welche Identität will man der eigenen Franchise geben, auch mittel- und langfristig? Und da denke ich, halt ähnlich wie Vrabel auch, haben wir am Donnerstag drüber gesprochen, ist Belichick halt nicht der umgänglichste Typ. Und das ist wahrscheinlich noch nett formuliert. Also diese Stories haben wir die letzten Jahre ja immer wieder gehört, dass Brady auch am Ende irgendwie so ein bisschen diesen Führungsstil leid war. Und das haben wir von Spielern auch immer wieder gehört. Dieses permanente Aufbauen von Spannung irgendwo, diese sehr harten Fehleranalysen vor dem ganzen Team. Der Erfolg gibt ihm natürlich auch irgendwo recht. Und ich glaube, viel davon, auch bei Brady hat viel davon lange funktioniert. Aber es ist halt schwer, das immer und immer und immer wieder so aufrechtzuerhalten. Vor allem, wenn halt die Ergebnisse nicht stimmen.
Ja, und vor allem, die Zeit hat sich auch ein bisschen verändert. Also es ist ja nun kein Geheimnis, dass, glaube ich, gesamtgesellschaftlich so Teamführung und so weiter.
Und das sehen wir ja in der NFL. Sorry fürs Reingrätschen. Also das sehen wir ganz krass in der NFL. Wir sehen, wenn wir angucken, welche Headcoaches so in den letzten Jahren verpflichtet wurden und was das für Typen sind. Nicht alle, ne, nicht falsch verstehen, aber so die meisten Headcoaches, die in den letzten Jahren, fand ich, verpflichtet wurden, waren Headcoaches, wo man relativ klar sagen kann, dass sie halt genau diesem Aspekt: Wie führen sie ein Team an? Was ist ihre People-Management-Strategie irgendwo auch. Ja, also wenn wir Dan Campbell, Mike McDaniel in Miami, der krasse Kontrast da von Brian Flores, einem Belichick-Schüler natürlich auch, zu Mike McDaniel zu gehen in Miami. Und Jonathan Gannon in Arizona, und DeMeco Ryans in Houston. Das sind ja Coaches, die halt eine völlig andere Herangehensweise an diese Dinge
nah an den Spielern sind auch.
Genau, genau.
Und nicht nur in der NFL. Guck dir an, wie sich Unternehmensführung generell in den letzten 10, 20 Jahren verändert hat. Das läuft ja fast parallel zueinander. Aber wo machen wir weiter? Ich würde tatsächlich erstmal auf Belichick schauen, bevor wir zu den Patriots kommen, weil da wissen wir jetzt schon, wie die Patriots weitermachen werden. Mhm. Lass kurz noch bei Belichick bleiben, weil da herrscht ja jetzt ein enormer Druck. Da liegt ja jetzt ein enormer Druck auf diesem Mann, weil Tom Brady ist weggegangen und hat ja direkt noch einen Super Bowl gewonnen. Bill Belichick wird jetzt irgendwo hingehen und die meisten erwarten, ja, da kommt jetzt einer der erfolgreichsten, vielleicht der beste Coach aller Zeiten hin und dann wird das schon laufen. Aber gerade wenn wir darüber sprechen, die Teamführung hat nicht mehr ganz so funktioniert, der Stil hat nicht mehr ganz so funktioniert, der Stil, der gerade gefragt ist in der NFL, ist auch ein anderer. Was glaubst du, was macht Belichick jetzt? Wo könnte es hingehen? Mhm. Und gleichzeitig die Frage, was kannst du dir vorstellen, wie schnell kann er auch Erfolg haben?
Das finde ich ist fast die spannendere Frage. Natürlich, jeder will jetzt wissen, wo geht der hin, aber für mich ist halt wichtig die Frage, inwieweit ist Belichick anpassungsfähig, wenn er jetzt woanders hingeht, wenn er was Neues startet.
Ja, genau.
Weil das war ja letztlich der Knackpunkt im Endeffekt war ja jetzt, warum die letzten 3 Jahre auch so waren, wie sie waren. Ich glaube, wir haben da ein, zwei Mal sogar drüber gesprochen, dass ich in puncto Roster-Building häufig den Eindruck hatte, sie gehen das so an, als hätten sie Brady noch. Als hätten sie diesen Elite-Quarterback halt noch, der halt auch dann mal, mit dem halt allein diese Receiver-Gruppe und diese Thailand-Gruppe, die sie ja auch zum Teil teuer gekauft haben, viel besser aussehen würde. Also, wenn ihr die Patriots-Skill-Position-Gruppe zum Start dieser Saison anguckt und dann euch vorstellt, Brady wäre, also ein Prime Brady wäre jetzt nicht unbedingt dieses Jahr, aber sagen wir vor 3, 4 Jahren, Brady wäre der Quarterback, es ist halt wahrscheinlich vielleicht der Division-Sieger, das ist sicher ein Playoff-Team. Und das ist halt der eine Punkt, dieses Thema Roster-Building, inwieweit Belichick vielleicht auch realisieren musste, dass mit durchschnittlichem oder unterdurchschnittlichem Quarterback-Play einige Dinge auch im Roster-Building anders gemacht werden müssen. Den Eindruck hatte ich schon. Und dann natürlich Quarterback-Management. Und da kommen wir so ein bisschen zu der Frage, weil wir haben jetzt halt diesen Case mit Mac Jones, der, ich denke, niemals ein Top-10-Quarterback geworden wäre. Aber der Drop-Off, den er halt seit seiner Rookie-Saison hatte, den muss man ja Belichick schon ankreiden. Mit den Coaches, die er ihm zur Seite gestellt hat, mit seinem generellen Managen der Position. Auch wie harsch er da teilweise nach außen dann kommuniziert. Jetzt, ich weiß natürlich nicht genau, wie es nach innen dann abläuft, aber der Eindruck von Mac Jones war ja schon so, der ist einfach gebrochen da am Ende dieser vergangenen Saison oder dieser Regular Season. Und sowas musst du dir natürlich auch überlegen, wenn du jetzt ein Team bist wie Washington mit dem Nummer-2-Pick. Willst du denn, dass Belichick bei all dem, was er mitbringt und was er immer noch ist und kann und hat, dass er dein Rookie-Quarterback quasi formen soll? Willst du das? Für mich ist es halt eher so ein bisschen, ich glaube, Belichicks Team wird ein anderes sein. Und wir haben das gleiche Thema, das Thema, was ich vorhin schon gesagt habe, eben dieser Schulerrekord, den er garantiert haben will. Ich will von ihm sehen, dass er dass er zu einem Team geht, das eben nicht jetzt auf einen Rookie-Quarterback geht, also Washington zum Beispiel. Ich denke auch nicht, dass er zu einem Team geht, das jetzt noch 2, 3 Jahre weg ist, wie die Panthers, wie die Titans, denke ich auch. Ich denke, diese Falcons-Gerüchte sind legitim. Die Falcons sind ein Team, das in der Division spielt, die man gewinnen kann. Die haben eigentlich einen guten Kader und die werden Möglichkeiten auf Quarterback haben. Ob das dann wirklich ein Kirk Cousins am Ende dann doch ist für Atlanta oder ob Justin Fields, die Belichick-Justin Fields-Geschichte halt doch irgendwie gibt, aber in Atlanta. Wir haben mit Arthur Blank einen Owner, der, denke ich, ein ähnlicher Owner wie Kraft in New England dahingehend ist, dass er bereit ist, den Geldbeutel zu öffnen, aber sich selbst im Hintergrund hält und die Coaches ihre Sachen machen lässt. Ich denke, dass die Chargers auch ein Kandidat sind, wobei ich da schon auch so ein bisschen Zweifel habe, auch ob die so diese große Headcoach-Lösung dann im Endeffekt wirklich suchen.
Vor allem in die Andy Reid, Patrick Mahomes Division, Sean Payton ist da auch. Das ist jetzt das ist ein Haifischbecken. Das ist ein Haifischbecken, ja.
Also Atlanta, finde ich, passt schon. Und diesen einen, ich hab's dir schon geschickt, das will ich hier on record haben.
Das ist leider, bin ich ganz ehrlich, bevor du es sagst, ich bin neidisch auf diesen Take. Ich würde mich da gerne mit anschließen, weil es ist einfach die beste Story. Ja, machen wir es. Also es ist deine Story, aber ich hänge mich mit ran, sagen wir so.
Das ist gut. Also, sollten die Cowboys früh oder blamabel oder beides in diesen Playoffs rausfliegen. Jerry Jones entlässt Mike McCarthy, holt Bill Belichick, die beiden gewinnen den finalen Ring irgendwie zusammen und dann reiten sie zusammen in den Sonnenuntergang. Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir viel eher vorstellen, als dass irgendwie, dass er zu den Eagles geht, weil die jetzt irgendwie nach einem Wildcard aus hier Nick Sirianni feuern.
Das ist einfach eine super Storyline. America's Team, der vielleicht Most American Coach, den die NFL je gesehen hat, irgendwie. Das wär ein Match made in heaven. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass er da wahrscheinlich nicht die volle Kontrolle hätte, ne?
Das wahrscheinlich nicht. Aber er,
mit einem sehr mächtigen und einflussreichen richtig, Owner.
Richtig,
der auch aber Einfluss haben will.
Da ist natürlich einfach auch wahnsinnig viel schon da. Also
klar.
In puncto Roster-Building kommst du ja nach Dallas und hast jetzt nicht. Nein. Also musst jetzt nicht diesen Kader auf links krempeln oder sowas.
Ja, das fände ich enorm spannend. Kommen wir noch zu den Patriots. Wir haben uns eigentlich gedacht, wir sprechen darüber, was sie machen, aber nicht lange nachdem sie bekannt gegeben haben, dass sie mit Belichick getrennte Wege gehen, haben sie schon einen neuen Headcoach parat. Zumindest wird es so gemunkelt. Offiziell ist es noch nicht.
Es wurde gerade eben offiziell.
Gerade eben,
als wir in die Aufnahme gestartet haben, kam die Bestätigung von den Patriots.
Ah, guck mal an, das habe ich noch nicht mitbekommen. Also, es ist offiziell. Jared Mayo wird der neue Headcoach der New England Patriots sein. Sie bleiben mal wieder komplett bei sich.
Ja.
Sie haben mit niemandem anderes gesprochen.
Das ist es halt.
Aber sie wagen sich diesmal auch was. Und das finde ich spannend. 37 Jahre alter Headcoach, jüngster Headcoach der NFL. Und angeblich, weil er schon im Vertrag stehen hatte.
Es muss im Vertrag gewesen sein, dass er zumindest, dass die Patriots ihm das erstmal zusichern. Ja. Also die Patriots hätten natürlich da auch rausgekonnt. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wenn das nicht vertraglich festgehalten gewesen wäre und auch vor Saisonstart an die NFL kommuniziert worden wäre, dann hätten sie ihn jetzt gar nicht direkt präsentieren können. Dann hätten sie
dann
ja
hätten
ihre
sie
Interviews
mit
führen
müssen.
Dann gibt es ja Regeln in der NFL, was du alles du musst mit bestimmten mit Kandidaten mit der bestimmten Anzahl reden und mit Minorities und so weiter. Also du kannst ja nicht einfach.
Das ist schon wieder so ein clever Move. Also, wenn
ja,
es klappt.
Ja, also ich hatte mich schon so gefragt, dann mein erster Gedanke war auch so, okay, wie radikal wollen sie jetzt diesen Umbruch machen? Also, wenn Robert Kraft halt sagt, er will die Franchise modernisieren, er will andere Hierarchien schaffen, er will andere Kommunikationswege intern schaffen, dann hätte ich es zum Beispiel absurd gefunden, Mike Vrabel zu holen, der ja so der andere klar gehandelte Kandidat irgendwo war. Weil Mike Vrabel kommt da ja rein, mit ähnlichen Ansprüchen, ähnliche Kompetenzen zu übernehmen, wie sie Belichick hatte. Und Mayo hat natürlich jetzt nicht dieses Standing, um solche Sachen zu fordern. Und dann ist es okay, es ist eine Situation, in der das irgendwie vertraglich festgehalten wurde. Wie gesagt, deswegen können sie es überhaupt nur so schnell machen. Aber trotzdem, also ja, sie wagen sich was schon, aber dann hast du natürlich trotzdem einen, der 8 Jahre lang Spieler unter Belichick war und die letzten 5 Jahre lang Coach unter Belichick war. Also wir kennen seinen Führungsstil nicht, da müssen wir jetzt auch nicht spekulieren, was ist das jetzt für eine Art Headcoach und was wird der für ein Headcoach sein, wissen wir einfach nicht.
Ja, vielleicht wird das ja ein kompletter Umbruch sein. Das
vielleicht.
Ist ein viel, viel jüngerer Typ, der wird ein Team anders leiten als ein Ü-70 Jahre alter
Belichick. Kann sein, aber ich meine, im Endeffekt, aber wie sicher sind wir uns da? Weil wir haben ja auch junge Belichick-Assistenten gesehen, die woanders Headcoach wurden und dann halt dann doch irgendwie die Sachen versucht haben, ähnlich anzugehen wie Belichick. Also Josh McDaniels ist jetzt auch keine 80 Jahre alt. Deswegen, ich find's.
Das ist richtig, ja.
Also ich find's nicht per se falsch, wenn man sagt, das ist jemand, der die Organisation kennt, der weiß, wie die Dinge funktionieren und so weiter. Aber also, zum einen ist es ein in der Franchise fest verwurzelter Coach, der jetzt Headcoach wurde, bevor ein neuer GM kommt. Kann das eine gesunde Beziehung zu einem GM dann werden? Und ich find's nicht gut, dass man nicht wenigstens andere Kandidaten anhört. Ich find's
das
völlig in Ordnung zu sagen, wir haben einen Plan.
Ja.
Aber du willst dir doch wenigstens mal andere Ideen, andere Konzepte, andere Impulse, andere Herangehensweisen anhören, statt halt da die ganze Zeit weiter in deinem eigenen Saft zu brodeln.
Das ist
halt so mein Punkt, ja.
Das ist meine einzige Kritik eigentlich. Wie gesagt, weil einen jungen Trainer zu holen, der mit der Franchise auch verbunden ist, finde ich grundsätzlich nicht schlecht.
Ja. Und Mayo kann ja auch, das kann ein absoluter Volltreffer sein. Das ist gar nicht mein Punkt. Also Mayo kann ein totaler Volltreffer sein.
Aber du musst ja über den Tellerrand, musst ja mal die Scheuklappen abnehmen und mal gucken, was haben andere für Ideen. Vielleicht, um dich auch einfach inspirieren zu lassen.
Ja, vor allem,
aber
also nach 24 Jahren, wenn die jetzt vor 2 Jahren einen Headcoach geholt hätten und da haben sie den wieder gefeuert und holen jetzt wieder einen neuen, okay, vielleicht sieht man es dann ein bisschen anders. Aber wir reden ja über eine Franchise, die 24 Jahre den gleichen Headcoach hatte.
Ja, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Das war wirklich sehr verwunderlich, weil wie gesagt, also mit dieser Inspiration, die du dann auch einfach bekommst, vielleicht, was dann auch vielleicht die Coordinator-Suche angeht, was die GM-Suche angeht, einfach um mal zu gucken, wie arbeiten andere, wie denken andere, da noch mal tiefere Einblicke zu bekommen, wäre extrem sinnvoll in meinen Augen gewesen, von außen betrachtet. Aber gut, das haben sie nicht gemacht, aber jetzt haben wir da zumindest Klarheit. Wollen wir zu den Seahawks kommen?
Ja.
Zu Pete Carroll. Ich glaube, wir müssen es genau formulieren. Also, Pete Carroll und Seattle haben sich geeinigt, dass Pete Carroll nicht länger der Head Coach der Seattle Seahawks ist. Weil er wurde nicht entlassen, er wird in der Franchise bleiben, aber nicht mehr als Head Coach. Als Head Coach werden wir ihn nicht mehr erleben bei den Seahawks und das haben wir seit 2010. Wurde einmal Super Bowl Champion, 10 von 14 Jahren in den Playoffs und einer, der mit seiner Art Football spielen zu lassen, mit seiner Art Defense spielen zu lassen, eine Ära und vor allem natürlich eine Franchise in der NFL geprägt hat. Ich meine, wie viele von uns oder wie viele von euch, die jetzt gerade zuhören, sind genauso wie ich unter anderem wegen der Seahawks, wegen dieser Legion of Boom am Football hängen geblieben. Also eine unglaublich prägende Figur für die letzten 14 Jahre gewesen.
Ja, total. Und ich finde, klar, das Sportliche ist das eine, Super Bowl gewonnen. Ich glaube, der einseitigste Super Bowl, an den ich mich erinnern kann, dieser Super Bowl gegen Peyton Manning und die Broncos. Aber du kannst ja die Geschichte der NFL eigentlich von 2010 bis heute nicht ohne Pete Carrolls Impact, nicht nur auf die Seahawks, sondern auf die gesamte NFL erzählen. Seine defensiven Ideen waren der absolute Standard in den frühen 2010er Jahren. Bis er wirklich so 2017, 2018, als dann halt diese ganzen Shannon-Style-Offenses so konstant Antworten dagegen hatten, dass Defenses einfach umdenken mussten. Aber sportlich betrachtet hat Pete Carroll nicht nur die eindrucksvollste Legacy in der Seahawks-Geschichte, sondern sein Fingerabdruck und die Folgen von seinen Ideen sind ja noch heute in der NFL in den Trends auf beiden Seiten des Balls zu beobachten. Und der sportliche Fingerabdruck konkret in Seattle, finde ich, also ich finde ja genau dieses, was du gerade gesagt hast, diese Stats, die sind natürlich schon ein Punkt, diese fast nur, ich glaube, 11 von 14 ne, waren es mit positivem Rekord. Ich habe eine Stat gesehen, die mich wirklich nochmal so kurz hat nachdenken lassen. Die Seahawks unter Pete Carroll hatten mal einen Lauf zwischenzeitlich von 98 Spielen in Folge, in denen sie im vierten Viertel entweder geführt haben oder aber mit nicht mehr als einem Touchdown hinten lagen. Das ist Konstanz auf einem Level in der NFL, die wir nur ganz, ganz selten sehen. Und ich denke, das spricht einerseits natürlich auch für das Talent irgendwo, dass die Seahawks in den Jahren sich da zusammengesammelt haben. Aber es spricht ja vor allem auch für das, was Pete Carroll in dieser Franchise aufgebaut hat. Und natürlich im direkten Zusammenhang damit, die Art und Weise, wie sie diese jungen Spieler weiterentwickelt haben. Also das waren ja ganz viele selbst gedraftete Spieler, von Earl Thomas über Cam Chancellor, Sherman, Baldwin, Golden Tate, Jermaine Kearse, KJ Wright, Bobby Wagner, Michael Bennett, diese Spieler, da waren ja ganz viele mit und Late-Round-Picks und auch undrafted Free Agents mit dabei.
Ich wollte gerade sagen, also die Kunst, die ersten Picks nicht so richtig zu treffen, aber davon die späteren umso besser zu treffen, das ist auch etwas, was Pete Carroll bzw. die Seahawks sehr geprägt haben.
Und das ist natürlich Coaching auch dann ganz, ganz extrem. Und ich glaube, da sprechen wir halt über ein Gespür für Talente irgendwo. Klar, du hast vielleicht einen klaren Plan, auch wer zu dir passt. Ich finde, da hat Pete Carroll auch ein paar tolle Sachen gesagt auf seiner Pressekonferenz jetzt am Ende, am Mittwoch, wo er auch gesagt hat, du musst halt erstmal deine eigene Identität finden, als Coach auch. Du musst erstmal wissen, wer du selbst bist und was die Prinzipien, auf die du dich stützt und die für dich halt essentiell sind, von denen du nicht weggehen kannst. Du musst erstmal wissen, wer du halt selbst bist, bevor du sozusagen anfangen kannst, irgendwie andere zu formen. Und den Eindruck hatte ich halt in Seattle immer unter ihm. Das war immer ein Team. Ich meine, wir haben die Schlagworte Always Compete von Pete Carroll. Das war ja, aber hat sich in jeder Phase irgendwie von dieser Franchise ausgedrückt. Und ich meine, im Roster-Building hat das dann vielleicht hinten raus auch zu ein paar Entscheidungen geführt, die wir auch kritisiert haben. Manche im Nachhinein zu Recht, manche zu Unrecht. Aber was die Team-Culture, die Culture innerhalb der Franchise anging, das steht ja außer Frage, dass er hier einen gigantischen Impact hatte.
Absolut. Aber jetzt wird er nicht mehr Headcoach der Seahawks sein. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, wir haben ja drüber gesprochen. Ich weiß noch, ich habe ganz vorsichtig, habe ich gefragt, Pete Carroll, glaubst du, er wird entlassen? Wir waren beide der Meinung, nein. Deswegen überrascht es jetzt schon ein bisschen. Mhm. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto weniger halte ich es für eine Fehlentscheidung. Je länger ich darüber nachdenke, halte ich es sogar für eine unumgängliche Entscheidung. Weil die letzten Jahre, ja, letztes Jahr hat man dann irgendwie noch die Playoffs geschafft, aber sind wir mal ehrlich, die letzten Jahre waren sportlich nicht beeindruckend und defensiv katastrophal. Ja. Und vor allem mit wechselnden Spielern in der Defense, mit wechselnden Defensive Coordinatoren. Der Einzige, der gleich geblieben ist, war Pete Carroll. Und ich kann es nicht, nicht kritisieren. Also, weil dafür finde ich, das, was er on-field macht oder machen lässt, seine Philosophie und auch irgendwo diese Engstirnigkeit, die wir ja häufig auch kritisiert haben schon in den letzten Jahren, dass das auch einfach ein bisschen altbacken und überholt wird. Und seine größte Stärke, die du gerade angesprochen hast, mit der Team-Culture, mit dem Locker-Room, mit der Teamführung auch, die soll massiv nachgelassen haben, auch in den letzten Jahren. Und dann weiß ich nicht, wo die Argumente für einen Pete Carroll sind. Trotzdem möchte ich nochmal unterstreichen, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich glaube, ich würde es für eine Fehlentscheidung halten. Ich glaube, es gibt sehr wenige so gute Führungspersönlichkeiten und Menschenfänger in der NFL wie Pete Carroll.
Das glaube ich auch. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich habe ein paar Ausschnitte, vor allem sein Opening-Statement, was ja fast 12 Minuten lang war, habe ich auch geteilt, das findet ihr in meiner Twitter-Timeline. Ich muss sagen, das waren die Dinge, die mich auch jetzt im Nachgang da am meisten berührt haben und am meisten hängen geblieben sind, weil einfach auf dieser Pressekonferenz da am Mittwoch wahnsinnig viel Menschlichkeit durchgekommen ist. Und das, muss ich sagen, waren auch Punkte, die irgendwo fand ich, wie du es jetzt gerade auch formuliert hast, so ein bisschen in die Richtung, die mich dann am Endeffekt mehr zum Nachdenken angeregt haben im Nachgang dieser Entlassung als die sportlichen Themen. Weil halt zu hören, wie Carroll zum Beispiel dann in dem Moment über die Familien seiner Coaches spricht, die jetzt ja dann da auch irgendwie betroffen sein könnten. Oder auch über die Art und Weise, wie er halt seine Coaches und seine Spieler um sich herum supportet. Diese, was ja wirklich sichtbar ist, diese tägliche Energie, die er in die Franchise gebracht hat.
Ja, es gab ja gerade vor ein paar Wochen erst ein Video, wie er zur Mannschaft spricht nach einem Sieg.
Wahnsinn.
Ende der Saison. Wie alt ist der Mann jetzt? Auch über 70 72, auf jeden Fall.
72, glaube ich, ja.
Mit einer Energie, mit einer Leidenschaft. Ja. Ich hätte für den keine Ahnung was. Ich wäre nackt rausgelaufen, um den Müll rauszubringen, sofort, wenn der mich unter der Dusche so angesprochen hätte.
Sehr gut, ja. Und bis halt dann hin zu seinem zentralen Punkt, und das fand ich generell bemerkenswert, weil der zentrale Punkt in Pete Carrolls Abschieds-PK war nicht er selbst.
Ja.
Weil, und ich, also mir ging das so, ich glaube, vielen anderen ging es auch so, weil ich hatte den Eindruck, seine zentrale Message war eben eher, dass man nie vergessen darf, dass es um die Spieler geht, dass man die Spieler in den Mittelpunkt rücken soll, dass man die Spieler supporten muss, feiern muss, als aus Coaching-Perspektive den Spielern dabei helfen muss, eben dieses sich selbst irgendwo zu finden, wer, so rauszufinden, wer sie sind, und dann aber halt auch entsprechend ihrer Stärken zu supporten. Und letztlich halt das alles unter dieser Oberüberschrift, es ist ein People's Business. Und das hat Pete Carroll für mich verkörpert. Mhm. Und ich glaube, im Kern seiner Herangehensweise, und es ist auch ein zentraler Grund irgendwo dafür, dass er diesen lang anhaltenden Erfolg hatte und dass der Lockerroom eben über Jahre auf diese Art und Weise gemanagt war. Trotz ja, wie wir dann auch im Nachhinein mehr und mehr erfahren haben, durchaus einiger starker Charaktere, unterschiedlicher Charaktere auch in diesem Lockerroom. Und das ist halt so, ja, da bin ich voll bei dir. Dieses Thema Lockerroom-Management in eine Franchise, eine gewisse Culture zu installieren, da ist Pete Carroll schon das Paradebeispiel für mich. Und das musst du erstmal ersetzen.
Genau, und da trennt sich dann die Spreu auch vom Weizen, weil wir haben viele Coaches erlebt mit einem enorm großen sportlichen Potenzial, mit einer enorm interessanten sportlichen Vita auch, die dann aber daran gescheitert sind, eben an diesen Fähigkeiten, Team-Culture und Führungsqualitäten.
Total, und da muss ich noch mal in eins einhaken, was du gesagt hast vorhin. Ich glaube auch, dass da ein Stück weit eben über die letzten 1-2 Jahre Pete Carroll das nicht mehr so umsetzen konnte, wie wir das von ihm gewohnt waren.
Also da gibt es ja diverse Berichte, dass der Locker-Room halt auch ein bisschen gespalten war, jetzt gerade in dieser Saison. Ja. Und wenn dir das halt flöten geht, dann, also ich meine, dass deine größte Qualität ist.
Richtig, ja. Pete Carroll hat das ja selber gesagt am Mittwoch. Er hat ja gesagt, sie haben ihren Edge verloren.
Genau.
Und ich meine, das hat man ja gesehen auf dem Platz. Das waren so Basics wie Tackling. Seattle war jahrelang, war Seattle das Musterbeispiel für sowas. Dieses ganze Thema Scheme-Wechsel, defensiv, neuer Koordinator austauschen und so weiter, und irgendwie kommen sie nicht voran. Und dann, ich fand diese Story aus dem Locker-Room vom vergangenen Sonntag, fand ich borderline bizarr. Die Athletic hat das sehr gut gecovert, deren Beatwriter hat das sehr, sehr gut gecovert. Wo eben, also es war ja, die Story war ja, Seattle muss Arizona schlagen und muss dann aber auf Schützenhilfe hoffen, dass die Bears halt die Packers schlagen, damit sie noch die Playoffs können. Die Bears haben, das Bears-Spiel, Packers-Spiel war schon früher fertig. Sie wussten, okay, Chicago hat nicht gewonnen, Green Bay hat gewonnen, wir können nicht mehr in die Playoffs kommen. Dann gewinnen sie das Spiel hinten raus noch knapp, weil die Cardinals den Kick da verschießen. Und dann halt die Szene im Locker-Room am Ende, wo ein Teil so die Saison und irgendwie, was man so erreicht hat und so weiter, mit Zigarren feiert und Selfies macht und so weiter. Und halt andere Teile des Teams und eben ganz konkret diese Spieler, die wahrscheinlich noch mehr einfach diesen Seahawks-Spirit von Pete Carroll irgendwie verkörpern, wie Bobby Wagner, wie Tyler Lockett, die fanden das halt eher befremdlich und haben auch dann eben da nicht mitgemacht und haben auch danach so drüber gesprochen, so, ja, halt ein paar Junge dabei und die, so, die lernen das gerade so ein bisschen in die Richtung. Aber das, fand ich, beschreibt diesen Disconnect eigentlich ganz gut. Eben innerhalb des Lockerrooms, aber ja auch irgendwo dahingehend, dass Carroll halt nicht mehr das gesamte Team auf die Art und Weise erreicht hat, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war.
Und wie geht's jetzt weiter in Seattle? Weil da entsteht ein riesiges Vakuum. Mhm. Da entsteht ein riesiges Vakuum, ein riesiges Loch, was Pete Carroll hinterlässt. Und ihn sportlich besser zu ersetzen, ihn abzugraden, das ist die eine Sache. Mhm. Ich glaube, du findest relativ leicht einen Headcoach, der für die heutige NFL bessere Ideen mitbringt, bessere Koordinator irgendwie am Start hat als Pete Carroll. Mhm. Aber dann musst du halt eben den anderen Part auch noch wuppen.
Richtig.
Und was glaubst du, in welche Richtung gehen sie da?
Das ist ja wirklich die spannende Frage. Und ich meine, da muss man, ich weiß, das haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht so klar genug gesagt, das ist ja eine klare Franchise-Entscheidung. Also wir haben jetzt ja nicht, bei den Patriots nehme ich es den beiden ab, also Kraft und Belichick, dass das am Ende eine einstimmige Geschichte war.
Ja, und vor allem, Kraft hat ja auch noch mal dazu gesagt, was ich übrigens groß finde, wir machen es so wie bei Tom Brady, wir traden diese Jungs.
Richtig.
Die genau. Haben das Recht, die haben sich so verdient gemacht hier, die haben das Recht, selber zu entscheiden, wo es weitergeht.
Ja, und Pete Carroll hat da ja kein Geheimnis drum gemacht. Der hat ganz klar gesagt, er hat hart dafür gekämpft, weiterhin das Team zu coachen. Und letztlich hat er den Plänen halt der Owner zugestimmt. Und die Pläne der Owner sind eben, wir wollen jünger werden, wir wollen ein bisschen in eine andere Richtung gehen, wir wollen irgendwo so ein bisschen einen Neustart hinlegen. Und ich sag mal so, also ich kann ein Stück weit das vielleicht verstehen, wenn du halt sagst, ja gut, Pete Carroll wird irgendwie 73 und man merkt ihm das nicht an, um fair zu sein. Ich meine, das hat er auch selber nochmal gesagt, so, er fühlt sich jetzt nicht irgendwie müde am Ende der Saison oder sowas. Aber okay, aus Franchise-Sicht zu sagen, gut, wir gehen in eine neue Richtung, wir wollen jetzt irgendwie frischen Wind und so weiter und so fort. Okay, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, das kann der richtige Moment für diesen Switch sein. Ich finde, es gibt auch gute Argumente zu sagen, man hätte ihm noch ein Jahr geben sollen, um diesen Umbruch, der ja auch ein Umbruch war, darf man ja nicht vergessen. Sie traden ihren Quarterback weg und so weiter. Das war ja ein Umbruch, um vielleicht das dritte Jahr damit noch mitzunehmen. Aber okay, was ich jetzt halt fragwürdig finde, ist, dass wir halt durch die Bank weg von allen Insidern direkt diese Meldung gekriegt haben, Dan Quinn ist ein heißer
Kandidat. Ja.
Und stimmt. Dan Quinn natürlich kommt aus Seattle, hat unter Pete Carroll gearbeitet, war der Defensive Coordinator, also ich glaube bei beiden Super Bowls, in beiden Super Bowl-Jahren, bevor er dann Head Coach der Falcons wurde. Dann da im Endeffekt, nachdem Shanahan weg war als sein Offensive Coordinator, dann da irgendwo auch gescheitert ist und jetzt halt einen sehr, sehr guten Job macht als Defensive Coordinator in Dallas. Aber da muss ich halt ehrlich sagen, also das ist so ein bisschen für mich, wie wenn die Patriots
Mike Vrabel holt.
Das ist so ein bisschen für mich eine ähnliche Richtung.
Das ist ein bisschen jünger, aber zu ähnlich, um es richtigen Umbruch nennen zu können.
Ja, eben. Und es sind ja halt ähnliche Coach-Typen einfach. Also
ja, natürlich. Dan Quinn, und die vertreten auch eine ähnliche Art von Defense und Football.
Absolut. Und Dan Quinn ist ja halt auch jemand, der wenn Dan Quinn die letzten Jahre in diesen Head-Coaching-Prozessen da war, Interviews hatte, eigentlich eine der ersten Sachen, also die erste Sache, die man natürlich immer gehört hat, war, was für eine tolle Cowboys-Defense er coacht. Und die zweite Sache war aber immer, was für eine Energie er in die Franchise bringt. Ich glaube, das ist schon auch ein ähnlicher Typ wie Pete Carroll. Mhm. Aber, also, warum bleibst du da nicht bei Pete Carroll so ein bisschen? Das würde ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen. Wie gesagt, für mich die Parallele war da wirklich total, liegt total auf der Hand, wenn die Patriots jetzt eben Mike Vrabel geholt hätten als Belichick-Ersatz.
Ja. Ja, ich hoffe auch, dass die Seahawks da in eine andere Richtung gehen. Einfach, weil ich glaube, es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um komplett irgendwie neu zu starten, um diese Franchise auch mal neu zu denken. Weil Ja, Geno Smith macht das gut, aber ist der da, ist das dein Mann für die nächsten Jahre? An der Defense muss ordentlich gearbeitet werden. An der Offense hast du ein paar Bausteine, der Defense auch eigentlich, aber in der Offense hast du vor allem ein paar Bausteine, wo du drumherum bauen kannst. Mhm. Ich glaube, da kann man auch relativ zügig was Gutes aufbauen, aber Dan Quinn wäre nicht das, was ich als frischen Wind bezeichnen würde. Das wäre wiederum, übrigens, schöner Gegensatz, frischer Wind und Stallgeruch. Was hast du lieber? Eine frische Brise um die Nase oder frischen Stallgeruch um die Nase?
Ja, gibt's ja auch, aber gab's ja auch durchaus einige. Also, ich weiß nicht, hast du andere Namen als Dan Quinn prominent bisher gehört in Seattle?
Nein, also ich habe mich auch da nur über Push-Notifications bisher mit auseinandergesetzt, was diese Gerüchte angeht. Und da war Dan Quinn ganz vorne mit dabei.
Ich habe nämlich, also wir sind ja natürlich jetzt am Mutmaßen, ne? Weil also wir wissen natürlich nicht, ob es Dan Quinn wird, aber es war natürlich auffällig, dass diese Meldung kam, Pete Carroll ist raus und dann hast du wirklich von Rappaport, Chef, da wer auch immer, hast du dann sofort, ja, Dan Quinn ist ein heißer Kandidat. Der Seahawks haben Interesse an Dan Quinn. Also das war schon sehr, sehr auffällig. Ich habe einen anderen Namen noch, der auch Stallgeruch hätte, aber trotzdem mehr in diese Richtung, junger, vielleicht mal was anderes wäre. Und das ist Dave Canales, der Offensive Coordinator von den Buccaneers, der Wide-Receiver-Coach in Seattle war von 2010 bis 2017, dann Quarterbacks-Coach noch 2 Jahre, dann noch mal 2 Jahre Passing-Games-Coordinator, dann noch mal Quarterbacks-Coach. Also der kennt diese Franchise sehr, sehr, sehr gut. Der war sehr lange da. Ist sehr jung, war jetzt 1 Jahr Offensive-Coordinator, 1 Jahr Play-Caller. Vielleicht ist es 1 Jahr zu früh. Auf der anderen Seite sind die Seahawks für mich schon auch eine Franchise, der ich zutrauen würde, wenn sie denken, so jemand ist der Richtige. Da zu sagen, ist uns völlig wurscht, was hier die anderen Leute denken oder ob die vielleicht denken, das ist zu früh, den holen wir. Das wäre vielleicht so die, wenn es Stallgeruch sein soll, die Alternative so ein bisschen zu Dan Quinn.
Ja, aber das wäre mal, also es ist ein offensiver Coach, das ist schon mal ein grundsätzlicher Unterschied und dann ist er wirklich sehr jung. Und Dan Quinn ist halt defensiv und nicht sehr jung, nur halt jünger als Pete Carroll, aber das ist halt auch in dem Kontext nicht so schwer. Ja, ich bin gespannt, was da passiert. Bei den Patriots haben wir Klarheit, bei den Seahawks noch nicht. Und in Alabama wird die Welt auch anders aussehen als die letzten Jahre. Auch zu empfehlen übrigens, findet ihr auf meiner Twitter-Timeline das Video, was Alabama zum Abschied von Nick Saban gepostet hat. Ich bin ja nicht so tief drin im College-Football. Aber, da braucht man nicht tief drin sein, damit man da vielleicht ein Tränchen ins Auge bekommt. Was sagt ihr zu, ich nenne es jetzt mal Entlassungen, zu den beiden Entlassungen von Bill Belichick und Pete Carroll, auch wenn es nicht ganz korrekt ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Was sagt ihr dazu, zu den Veränderungen auf diesen Positionen? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, Adrian, hast du noch letzte Worte zu sagen?
Ich glaube, dass wir Pete Carroll noch mal als Head Coach irgendwo sehen. Nicht die kommende Saison, aber ich glaube, dass der so wie der auf mich gewirkt hat, ist der noch nicht fertig mit Coaching.
Das hab ich noch gar nicht gesagt. Ich fände es gut, und es ist natürlich super schwierig von außen einfach so zu behaupten, aber oder so vorzuschlagen und zu sagen, ich fände es gut, wenn Pete Carroll seine Coaching-Karriere beendet und von mir aus Advisor, Berater wird bei den Seahawks, ganz anderes macht.
Das wird ihm nicht, also das ist ja jetzt seine Rolle, aber irgendwie Berater. Er hat ja selber gesagt, das ist irgendwie noch nicht so klar definiert. Das Einzige, was er gesagt hat, er hat wohl dafür gesorgt, dass er nicht den nächsten Headcoach aussucht, was ich auch irgendwo sehr nachvollziehbar finde. Aber ansonsten ist es ja irgendwie noch völlig unklar, was er genau dann da macht. Nur, dass er halt irgendwie ein Berater sein wird.
Aber eigentlich wollte ich noch mal auf Bill Belichick zu sprechen kommen, weil der wird weitermachen. Sehr sicher.
Ja.
Aber ich fände es nicht schlimm, wenn nicht. Dann bleibt diese Ära, diese Dynasty und danach kommt nichts mehr. Weil es natürlich, wenn er jetzt noch mal irgendwo Erfolg hat, großen Erfolg hat, dann setzt er noch mal dem Ganzen die Kirsche auf. Okay. Aber es kann natürlich auch komplett in die Hose gehen und dann gibt es Kratzer. Dann gibt es Kratzer auf diese herausragende Karriere. Von mir aus könnte auch einfach jetzt Feierabend sein. Der Mann hat alles erreicht. Der Mann hat, was ich immer wieder vergesse und immer wieder lese und immer wieder neu überrascht bin, der Mann hat 8 Super Bowl-Titel. Als Koordinator hat er auch noch 2 vorher geholt. Ja. Der ist der Einzige, der 6 hat als Head Coach. Der ist der Einzige, der 8 hat, soweit ich weiß, insgesamt. Lass gut sein. Ist okay.
Aber also ich glaube wirklich, dieser Schuler-Rekord, der fuchst ihn zu sehr. Ich denke, dass er.
Ey, und ganz ehrlich, der könnte bei seiner nächsten Station 0 Siege holen. Ja, Kratzer, okay. Aber diese. Mir fällt gerade die ganze Zeit nicht das richtige Wort dafür ein. Ich suche schon die ganze Zeit und eier so drumherum.
Legacy?
Aber dieses.
Oder?
Ja, genau. Legacy im Englischen. Ich habe ein deutsches, schönes deutsches Wort dafür gesucht. Aber diese Legacy wird ja trotzdem bleiben. Egal, was jetzt passiert. Sie wird Kratzer bekommen.
Ja.
Aber sie wird trotzdem riesig sein. Der muss sich nicht nochmal beweisen.
Ich glaube tatsächlich.
Niemandem was beweisen.
Aber
vielleicht sich.
Ich glaube, da sind er und Brady tatsächlich sehr ähnlich. Im Sinne von. Die machen es einfach zu gerne. Also.
Ja, ja, absolut.
Natürlich haben
dann sollen sie es auch weitermachen, aber von außen betrachtet. Deswegen meine ich, es ist so leicht, das von außen zu behaupten.
Aber
dann wirklich an den Nagel zu hängen und aufzuhören, gerade noch mit diesem Rekord vor Augen, ist unfassbar schwer und nahezu unmöglich. Aber von außen betrachtet würde ich sagen, diese Legacy ist einmalig. Let it rest. So,
ja,
lass es da. Ja. Rahm es ein. Du kommst nächstes Jahr in die Hall of Fame, so ungefähr.
Okay, jetzt müssen wir zum Abschluss noch sagen, ja. Wo willst du ihn sehen? Also wir wissen beide, er macht weiter. Wo willst du Belichick sehen, wenn du entscheiden dürftest?
Naja, haben wir ja, also das schönste Szenario haben wir ja schon gemalt.
Okay, sagen wir von den Teams, die jetzt tatsächlich einen offenen
okay.
Posten haben.
Chargers.
Ist auch meine Tendenz.
Da hat er den besten Quarterback, den er sich wünschen kann. Der, glaube ich, aktuell jetzt mal, also von den offenen Positionen den besten Quarterback.
Mhm.
Und du hast da, ich glaube, vieles von dem, was Bill Belichick verkörpert, hat den Chargers in den letzten Jahren oder über viele Jahre hinweg geführt.
Das ist genau 1:1 mein Gedankengang. Ich glaube, diese Franchise braucht halt mehr. Ich glaube, Ben Johnson und Herbert und so, das könnte super, super toll sein. Aber diese Franchise braucht halt, glaube ich, mehr als nur, in Anführungszeichen, einen guten offensiven Playcaller oder einen Headcoach, der modern denkt oder sowas.
Okay, machen wir Schluss. Das ist eine der längeren Short-Folgen, aber auch zu Recht, wenn die beiden, also der eine kam ein paar Stunden nach unserer Aufnahme für unsere reguläre Folge, das sehen wir immer super gerne. Und dann kam auch noch Bill Belichick, müssen wir gemeinsam machen. Das war unsere Folge zu Bill Belichick und Pete Carroll. Wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.